Maren hat gerade erzählt, dass es manchmal diese Momente gibt, wo man die Dinge direkt vergleichen kann. Ich weiß, dass eines der eindrücklichen Dinge, die mir mal passiert sind, so biografisch, dass ich auf zwei verschiedenen Beerdigungen gewesen bin. Einmal auf einer Beerdigung meiner Tante, die Christin war, aber der Rest der Familie konnte mit Christsein nichts anfangen. Und eine Tante meiner Frau, und das ist so eine christliche Großsippe in 37. Generation, irgendwie sowas, alle direkt abstammen von Abraham. Und wir hatten diese beiden Beerdigungen irgendwie innerhalb von wenigen, ich weiß gar nicht mehr, 2 Wochen oder so, und den Unterschied zu erleben. Zu sagen, so wie die eine Beerdigung ein Fest war, das war ein ätzender Tod, es war ein zu früher Tod, es war irgendwie sowas, aber es war eine geile Beerdigung. Kann man das so sagen? Also es war einfach irgendwie, wir sind da rausgegangen, es war einfach gut. Es war ermutigend, irgendwie sowas. Und dann zu erleben, wie bei meiner Tante, die Beerdigung, das war pure Verzweiflung. Es war irgendwie ein pures, haltloses Fallen, irgendwie so. Ne? Und das, also manchmal gibt es das ja, dass Gott uns das schenkt, dass wir so in Momenten drin sind, wo wir merken, das ist dasselbe Leben und es ist überhaupt nicht dasselbe Leben, irgendwie so. Ne? Also ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben die Briefe, die wir jetzt gerade lesen mit Paulus. Und also, ihr seid Helden, wenn ihr das bis hierhin geschafft habt. Ja? Paulus ist, finde ich, echt schwierig. Also es gibt Leute, die sagen, so ein Satz von Paulus, der reicht mir eigentlich am Tag. Ja? So, dann habe ich erstmal genug zu kauen. So, dass, der Typ ist einfach ein Kopf. Ne? Also ist nicht so einfach. Die Briefe haben wir in der biografischen Reihenfolge zusammengestellt. Und das ist das Spannende, wenn man jetzt sich Paulus anguckt, dann ist das, finde ich, ein Unterschied, ob man ihm jetzt zuhört oder eben in den ersten Briefen zuhört, weil inzwischen ist biografisch eine Menge passiert. Im Epheserbrief, in dem wir jetzt gleich in der Predigt landen, im Epheserbrief ist Paulus im Gefängnis. Und Gefängnis in der damaligen Zeit ist keine deutsche U-Haft oder irgendwie sowas, sondern Gefängnis in der damaligen Zeit ist ein Loch gewesen, ist ein Willkürding, in dem man drin war. Die Römer, er war Gefangener der Römer, die Römer waren eine Militärdiktatur. Man kann sich also ein bisschen ausmalen, wie die Gefängnisse in diesem Kontext aussahen. Auch wenn es sowas wie eine oberflächliche Rechtsstaatlichkeit gab, die Praxis dann in den Gefängnissen war doch häufig eine ganz, ganz andere. Und jetzt setzt sich Paulus hin und schreibt den Epheserbrief. Und mir wäre das wichtig, dass, wenn wir jetzt uns das angucken, so ein paar Sachen, dass wir vor Augen haben, wie da dieser Typ, ungefähr mein Alter, vielleicht ein Tick älter als ich, für die damalige Zeit schon gutes Alter erreicht, in diesem feuchten Loch hängt und so einen Brief schreibt. Ich finde, es macht einfach einen Unterschied, ob ich jetzt hier vorne stehe und mir geht's gut und alles ist irgendwie chica und hab irgendwie, wir leben in Westeuropa und auf der Insel der Glückseligkeit mit allem, was so dazugehört, ist ja ein Unterschied. Oder ob jemand, der auf seine Verurteilung und dann wohl auf seinen Tod wartet, ob so jemand seine Gedanken entfaltet und sagt, was habe ich eigentlich bis heute gelernt? Was ist eigentlich bis heute bei mir hängen geblieben? Ich gehe mal mit euch rein in Epheserbrief Kapitel 2. Dieser Brief ist, finde ich, von allen Briefen des Paulus der Brief, der am meisten redet über Gemeinde. Über Gemeinde will ich heute jetzt gar nicht so viel reden. Und er redet am meisten von allen Briefen eigentlich so über die Kraft Gottes und über die, also wie viel größer und stärker und tiefer Gottes Kraft sich entfalten kann im Leben von Menschen, als wir das für möglich gehalten hätten. Also wenn ihr zum Thema Gemeinde oder zum Thema Gottes Gegenwart irgendwie was lesen wollt, dann würde ich zuerst mal den Epheserbrief aufschlagen. Im Epheserbrief Kapitel 2 lese ich jetzt mal die Verse 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, womit er mich, Paulus, geliebt hat, jetzt in diesem Moment, da unten im Gefängnis, auch uns, auch mich, Paulus, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also Paulus sagt, mit der einen Backe sitze ich im Gefängnis und mit der anderen Backe sitze ich im Himmel. Das sprachliche Modell, das er hier wählt, ist, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Also er ist nicht etwas, was passieren wird, sondern was jetzt schon Fakt ist. Das ist jetzt Realität. Damit er in den kommenden Zeitalter, jetzt kommt das Zukünftige, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das eine nette Zusammenfassung von dem, was man eine präsentische Eschatologie nennen könnte. Oder viel netter und viel greifbarer, schon jetzt und noch nicht. Die Bibel haut permanent diese beiden Ebenen zusammen. Paulus macht das hier an dieser Stelle ganz, ganz kräftig, dass er sagt, wir haben jetzt alles. Wir haben einen Sitzplatz im Himmel. Ja, wir haben volles Zugriffsrecht auf alles, was von Gott kommt. Und zukünftig haben wir mehr. Und irgendwie sagt man sich, was ist die Steigerung von 100%? Das ist das, wovon Paulus hier redet. Und wir ahnen so ein bisschen, dass das Zukünftige eigentlich die 100% sind und dass das, was wir heute haben, eben nicht 100% sind. Wir sind in diese Spannung reingestellt, dass Gott uns jetzt Dinge zuspricht, uns jetzt mit Dingen erreicht, jetzt uns berührt und Dinge passieren und Dinge verändern sich, aber sie verändern sich nicht komplett. Das Komplette kommt noch. Das, was hier in Vers 7 genannt wird, der überragende Reichtum seiner Gnade erweist sich in Güte an uns, in Christus Jesus. Der überragende Reichtum seiner Gnade, das scheint etwas zu sein, was wir eben jetzt noch nicht haben. Also jetzt ist es so, dass wir irgendwie mit dem, was Gott uns schenkt, noch umgehen können. Da drüben säuft er uns unter den Tisch. Da drüben schenkt er uns so voll ein, dass nichts mehr an Widerstand dem von uns entgegenzuhalten ist. Und ich finde, es macht wirklich einen Unterschied, ob ich das sage oder ob das jemand sagt, der im Gefängnis sitzt, der eine lange Geschichte mit Gott hat, der viel mit Gott erlebt hat, der viel gelitten hat. Es gibt eine Aufzählung, die wir inzwischen auch schon gelesen haben, wo er sagt, ne, also ich bin schiffbrüchig gewesen, ich war unter wilden Tieren, ich bin gesteinigt worden. Also so. Und das erzählt er all das, was so zu seinem Christsein, zu seiner speziellen Berufung als Christ dazugehörte. Er ist umhergereist und hat gepredigt und auf diesen Reisen gab es auch Menschen, die ihm nicht so wohl wollten. Und gab es auch Umstände, die nicht so wohl wollten. Also nicht nur Menschen. Also ich meine, Schiffbruch, okay, das ist immer so eine Mischung zwischen Mensch und Gott, ne? Aber wo man auch sagen könnte, also zumindest den Schiffbruch hätte Gott ihm ja ersparen können. Hat er nicht getan. Trotzdem schafft es Paulus, davon zu reden, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit. Und er redet von seiner großen Liebe. Okay, das war der Einstieg. Und jetzt gehe ich mit euch in Kapitel 3 und lese ab Vers 12. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Paulus benutzt hier ein finde ich, extrem wichtiges Wort, nämlich Mut. Er redet von Mutlosigkeit und hier ist die Rede von Freimut. Ja, Freimut ist ja so ein Wort, das nun wirklich keiner mehr von uns verwendet. Ne? Er redet von Mut. Er sagt, trau dich was. Was wir uns trauen sollen, das kommt jetzt gleich. Ne? Aber er redet davon, schaut, ich bin jetzt hier im Gefängnis. Ja? Und ich bitte euch, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch. Das, was ich jetzt gerade erlebe, an Verfolgung erlebe, was ich an Druck erlebe, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Das ist so, als wenn hier vorne jemand stehen würde, der in einer ätzenden Biografie noch drin ist, da drin groß geworden ist und bis heute in einer ätzenden Biografie drin ist und sagt, wisst ihr, Gott liebt mich. Und er hat sich so gut an mir erwiesen und er wird sich noch viel mehr an mir erweisen. Und ich sage euch jetzt, werdet nicht mutlos, was eure Biografie angeht. Das wäre so, als wenn hier vorne jemand stehen würde und sagen würde, wisst ihr, ich bin unheilbar krank. Aber dass ich unheilbar krank bin, das soll euch nicht mutlos werden lassen, für Kranke zu beten. Denn Gott heilt Kranke, er heilt und er heilt und er heilt. Und die letzte Heilung wird in der Ewigkeit sein. Und dann wird alles gut sein. Das ist die Ebene, die Paulus hier betritt. Paulus kann hier reden über Themen, wo man nicht mehr sagen kann, Paulus, du weißt doch gar nicht, wovon du redest. Er redet vom maximalen Druck. Er redet von Lebensgefahr. Er redet davon, dass der Lebensweg ihm weggebrochen wird. Wie die Straße seines Lebens zum Schotterweg wird und irgendwann die Abbruchkante erreicht. Und in dieser Situation redet Paulus von Mut. Paulus setzt sich hier hin im Gefängnis, schreibt einen Brief an die Epheser, schreibt einen Brief an uns und sagt, werdet nicht mutlos. Wir haben vorhin... Das, was ich jetzt mache, das tut man nicht. So, ne? Als Meinhard gebetet hat, ja, da hat er gebetet für Trost und Frieden. Ja? Und ich glaube, dass es eine der Gefahren ist, die wir miteinander haben, dass wir unser Christsein irgendwann reduzieren auf etwas Verinnerlichtes. Ich soll das andere Mikrofon nehmen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn der Techniker nach vorne kommt, dann habe ich ein Problem. Okay, gut. Ich wechsle einfach mal hier auf das hier. Also hier ist die Rede davon, dass wir Trost und Frieden bekommen, sagt Meinhard. Na, das ist das Gebet. Und die Gefahr ist, dass wir unser Christsein so eben reduzieren auf sowas Verinnerlichtes. Dass wir sagen, ja, es geht uns nicht so gut. Es geht uns nicht so gut wie Muna jetzt in Marens Beispiel. Es geht uns beiden nicht so gut, aber mir geht es damit besser. Und das ist eine gute Nachricht, dass das so ist. Es ist eine gute Nachricht, dass es uns besser geht mit Gott als ohne Gott, selbst wenn sich nichts an unseren Umständen ändert. Selbst wenn wir denselben Mist durchwarten, wie unsere Freunde, Bekannten, wie unsere Nachbarn, selbst wenn wir durch denselben Ätzkram uns irgendwie durchschleifen, ja, geht es uns trotzdem besser. Aber Paulus würde sagen, das reicht mir nicht. Ich will, dass ihr Mut habt. Ich will, dass ihr was erwartet von Gott. Ich will, dass ihr eine Perspektive habt, die weit darüber hinausgeht, Frieden und Ruhe zu haben. Wenn ihr nur Frieden und Ruhe hättet, wäre es top. Aber es gibt mehr als top. Und deswegen geht er jetzt rüber und in unseren Bibeln ist das häufig dann mit einer neuen Überschrift, deswegen lesen wir das häufig nicht so in einem Rutsch, aber diese Überschrift ist nicht, die kommt nicht von Paulus. Die haben irgendwelche Leute da reingeprokelt, um uns das Lesen zu erleichtern. An dieser Stelle, finde ich, macht es das ein bisschen schwieriger. Also ich lese mal Vers 13 und dann gehe ich rüber zu Vers 14. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Das Erste, wofür Paulus betet, ist Kraft. Und das ist eine ganz reale Geschichte. Wir stehen alle in der Herausforderung, mit irgendwelchen Themen die Schultern hängen zu lassen, die Hände hängen zu lassen und zu sagen, daran wird sich nichts mehr ändern. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass das Ende kommt. Vielleicht in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Aber irgendwann ist, Gott sei Dank, auch mal Schluss mit all dem. Und Paulus sagt, nein. Ich bete darum, dass ihr mit Kraft erfüllt werdet. Ich will, dass ihr innerlich aufsteht. Ich komme nicht zu euch und sage, jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist nicht der Ton, den Paulus hier anschlägt. Paulus sagt, ich bete dafür. Und wenn er könnte, dann würde er sich jetzt neben mich stellen und neben euch setzen und würde sagen, betest du auch dafür, dass du Kraft hast? Und nicht einfach Kraft, den Alltag zu bestehen, sondern den Alltag zu verändern. Es geht nicht um Durchhalten. Es geht darum, zu gestalten. Oder wie Paulus das im Römerbrief gesagt hat, im Leben herrschen. Und dann betet er weiter. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also jetzt können wir uns irgendwie eine Viertelstunde Zeit nehmen, uns das alles genau aufzudröseln, aber reicht ja auch, wenn wir da einmal nur kurz rüberfliegen. Und das kurze Rüberfliegen sagt, dass Paulus sagt, ich bete darum, dass ihr wirklich erkennt, wie groß Gottes Liebe ist. Und dazu brauche ich neben mir Menschen, offensichtlich. Das ist hier offensichtlich in dem, was Paulus schreibt. Zusammen mit allen Heiligen. Weil es gibt diese missbrauchte Geschichte von dem Elefanten. Drei Blinde betasten einen Elefanten und je nachdem, wo sie anfassen, sagen sie dann verschiedene Sachen über den Elefanten oder irgendwie sowas. Also man kann mit dieser Geschichte eine Menge Schindluder treiben, denn die Bibel sagt, dass wir nicht mehr blind sind, sondern Augen geöffnet bekommen haben. Aber trotzdem sehen wir Gott von verschiedenen Perspektiven. Ich sehe Gott mit meiner Biografie. Und ich könnte eine Menge darüber reden, dass Gott Abzweigungen schafft, die, wenn man mir die gesagt hätte, als ich 14 war, wahrscheinlich gelacht hat. Für unmöglich gehalten hätte, dass sowas denkbar ist. Und andere hier könnten darüber reden, aufgrund ihrer Biografie, was die Vaterschaft Gottes in ihrem Leben geändert hat. Andere könnten darüber reden, wie Gott in ihrem Leben die Bitterkeit überwunden hat. Und so kommen wir zusammen und sehen aneinander, was Gott alles tun kann und wie Gottes Liebe, die mannigfaltige Liebe Gottes, die bunte Gnade Gottes, die verschiedenen Aspekte der Gnade und der Liebe Gottes sich eben entfalten können im Leben von Menschen. Und es macht uns Mut, für unser eigenes Leben uns zu fragen, was heißt denn Gottes Liebe für mich? Wenn Gott mich denn liebt, was heißt das denn für mich? Und für viele ist das ein Gedanke, der Türen weit aufstößt und uns freisetzt, Schritte zu tun, wenn wir anfangen zu begreifen, dass Gott mich wirklich liebt. Dass er mich nicht erträgt, mit mir zurechtkommt, dass er da ist, sondern dass er mich liebt. Und Gemeinde ist, dass wir zusammenkommen als Leute, die irgendwie begonnen haben zu begreifen, dass Gott sie liebt. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ich bete darum, dass das sich nochmal völlig anders entfaltet. Völlig anders entfaltet. Tiefer geht, weiter geht, breiter wird. Dass der Hunger aus unserem Leben verschwindet, der unser Leben frisst. Weil wir geliebt sind. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, Vers 20, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Merkt ihr das, Vers 20? Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit. Ja, Paulus bittet um Kraft. Ja, Paulus bittet um Liebe. Und Paulus sagt, hab Mut. Gott kann viel mehr. Gott kann viel mehr. Er ist noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Gott kann viel mehr. Der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Wenn du Paulus im Gefängnis gefragt hättest, Paulus, werden das hier deine letzten Tage? Dann würde Paulus sagen, vielleicht. Aber wenn Gott mich frei machen will, dann wird er mich frei machen. Offensichtlich war es nicht das Thema, was ihn zutiefst getrieben hat. Es ist nicht so, dass er die Mitchristen anschreibt und sagt, betet doch bitte dafür, dass ich rauskomme aus dem Gefängnis. Das war nicht sein primäres Thema. Aber es wird deutlich, dass Paulus sagt, Gott kann alles. Und mir ist heute wichtig, dir zu sagen, begnüg dich nicht damit, dass es Friede und dass es Ruhe gibt, dass es ein Durchhalten in den Problemen gibt, sondern hab den Mut, dich zu Gott umzudrehen und zu sagen, Gott, ich will, dass sich Dinge in meinem Leben ändern. Und in den allermeisten Fällen heißt das ja, dass sich was in mir ändern muss. Aber natürlich auch, ich will, dass sich Umstände ändern. Ich will tatsächlich etwas von der zukünftigen Welt heute, hier und jetzt erleben, erfahren. Aber, weil ich weiß, dass du mich liebst, Gott, kann ich auch damit leben, wenn ich das alles nicht kriege. Ich will es mit ganzem Herzen, aber mein Herz ist voll und ich brauche es nicht. Schwieriger Weg. Und Gemeinde ist hoffentlich der Ort, an dem wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben und uns nicht zu verbeißen. Gemeinde ist hoffentlich der Ort, wo wir uns einander ermutigen, aber nicht uns gegenseitig irgendwelche Hürden aufstellen und sagen, wenn du die Hürde nicht schaffst, dann död. Hier redet nicht irgendein Theologe, der gerade frisch vom Seminar kommt. Hier redet jemand aus dem Gefängnis, der unfassbar viel mit Gott erlebt hat, der unfassbar viel an Grenzen gekommen ist. Aber der auch erlebt hat, wie Gott Grenzen gesprengt hat auf unglaubliche Art und Weise. Der aus dem Reichtum seiner Begegnung mit Gott sagen kann, ich bin so beschenkt worden mit Gnade und Barmherzigkeit. Guckt mich an, der ich hier in diesem Gefängnis bin. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich möchte euch das nochmal an einem Beispiel klar machen. Stellt euch vor, es gibt ein paar hundert Leute, irgendwie verteilt über die Welt, die sagen, auf einmal konnte ich so die Zukunft spüren, die nächsten Minuten, dass ich eigentlich immer richtige Entscheidungen treffe. Immer. Egal, was ich entscheide, es ist richtig. Ich sitze im Prüfungsausschuss und ich kriege Umschlag A oder B hingehalten und ich hole mir den richtigen Umschlag. Ich stehe meinem Partner gegenüber, frage mich, Mensch, was soll ich jetzt sagen? Und mir fällt die richtige Antwort ein. Genau das richtige Wort zur richtigen Zeit. Morgens um 4, ich weiß genau, was ich machen muss, damit mein Kind in 3 Minuten wieder schläft und es ist auch noch legal. Ein paar hundert Leute sagen, dass es das gibt. Es gibt ein paar Millionen Menschen, die sagen, ich habe erlebt, wie Gott Wunder getan hat. Nicht einfach, wie er mir Frieden gegeben hat. Ich habe erlebt, wie Gott Wunder getan hat. Und jetzt gibt es 2 mögliche Reaktionen. Oder mehr, ach, gibt noch mehr. Ich könnte sagen, ja, aber ich nicht, weil. Gibt immer 100 Gründe, warum ich nicht. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, das soll er mal zeigen. Dann glaube ich das auch. Es gibt die Möglichkeit, damit so umzugehen und zu sagen, Mensch, super, dass Gott das macht, aber wahres Christsein, das ist glücklich ohne Wunder. Also es ist ja schon fast eine Form von schlechterem Christsein, weil es ist ja Christsein mit was erleben. Also tiefes Christsein ist ja Christsein, das sich so nur innen abspielt. Also man kann sich das auf vielerlei Art und Weise irgendwie vom Hals halten. Man kann auch sagen, Gott, ich will. Ich will. Ich kann damit leben, wenn es nicht kommt, weil ich weiß, dass du mich liebst. Aber Gott, ganz ehrlich, ich will, dass es kommt. Ich will Wunder erleben. Ich will, dass Kraft sich entfaltet. Ich will Mut haben. Und Mut, der darüber hinausgeht, kleine Steinchen in Gesprächsrunden reinzuwerfen. Ich will Mut haben. Ich würde so gerne jetzt für uns beten. Und wenn dich das betrifft, wenn du sagst, so, das ist mein Ding, dann fordere ich dich nachher einmal auf, die Hand zu heben, einfach zu sagen, so soll das sein. Ich bete jetzt erstmal für uns, dann frage ich einmal, kannst einmal dann deine Hand heben, sagen, ja, so geht es mir, einfach um dich dazu zu stellen. Ich glaube, dass es gut ist, uns selber zu sagen, Rechenschaft zu geben, zu sagen, will ich das? Will ich Mut haben für mehr? Die Frage kannst ja nur du beantworten. Ich bete. Und ich möchte dir nochmal danken für deine Liebe. Für Gnade, die mich gefunden hat. Und Gott, dass du in der Lage bist, über so vieles in meinem Leben hinweg zu sehen, dich hinweg zu bewegen. Dass du es schaffst, trotz all der Sachen, die bei mir leben und die ich getan habe und die ich nicht getan habe, dass du es schaffst, irgendwie Sehnsucht nach mir zu haben. Gott, danke dafür. Und ich danke dir für Menschen, die du an meine Seite stellst, die mir Mut machen, so mit dem, was sie erlebt haben mit dir, mit dem, was du getan hast im Leben von Menschen, Spuren, die du hinterlassen hast. Das macht mir Mut für meins. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns hilfst, Mutlosigkeit, Erwartungslosigkeit, Perspektivlosigkeit abzulegen. Wir wollen von dir ein besseres Morgen erwarten, weil du ein guter Gott bist. Bevor ich weiterbete, ganz kurz, wen betrifft das? Würdet ihr sagen, das trifft meine Situation? Ja. Ja. Du bist der Vater aller Vaterschaft. An deinen Händen können wir laufen lernen. Wenn wir fallen, dann hältst du uns, und wenn wir gefallen sind, dann richtest du uns auf. Gott, wir wollen erleben, wie du Dinge tust über unser Bitten und Verstehen hinaus. In uns, über uns, neben uns. Wunder. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir gehören zu dir. Danke dafür. Amen.